Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, seit Mitternacht haben wir also den Regierungs-Shutdown in den Vereinigten Staaten. Gleichzeitig meldet der Lohnabwickler ADP, dass die Privatwirtschaft im September sogar 32.000 Stellen abgebaut hat. Die Wall Street rechnete mit Wachstum, damit dürften zumindest Zinssenkungen weiterhin besiegelt sein. Auf der Gewinnerseite die Aktien von Nike, der Turnaround macht Fortschritte, die Ergebnisse waren gut, obgleich die Zolllast höher ausfällt als erwartet, und bei Conagra, dem Nahrungsmittelgiganten, auch Ergebnisse, die die Ziele übertreffen, mit dem Wert im Plus. So, das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung, und damit tauchen wir mal gleich ein in die Welt der Wall Street. Wir haben an der Wall Street also Gegenwind. Man sollte das aber nicht gleich dem Regierungs-Shutdown in die Schuhe schieben, denn dieser Shutdown war erwartet. Wir haben in den letzten Tagen so viel darüber diskutiert. Die Frage wird jetzt sein, wie lange dauert dieser Shutdown? Solange er nicht länger als 14 Tage dauert, müsste der Effekt an der Wall Street limitiert sein. 750.000 Staatsbedienstete werden jetzt mal in den Zwangsurlaub geschickt. Donald Trump mahnt, dass er die Gelegenheit nutzen könnte, um auch viele Stellen abzubauen in diesem Segment. Insgesamt drohen täglich 400 Millionen Dollar an verlorener Kaufkraft, Gehälter, die nicht ausbezahlt werden. Entscheidend wird jetzt also sein, wie lange dieser Shutdown andauert. Historisch betrachtet, und da gab es so viele Statistiken gestern, hat das für den S&P 500 meistens wenig Gegenwind verursacht. 2018 hatten wir den längsten Regierungs-Shutdown in der Geschichte der Vereinigten Staaten, 35 Tage, und der S&P 500 ging in dieser Zeit um rund 10% bergauf. Seit 1990, laut der Bank of America, 6 Regierungs-Shutdowns im Schnitt, ging es in dieser Phase im S&P bergauf. Das Gleiche hat gestern Dow Jones Market Data betont, die letzten 5 Regierungs-Shutdowns. Es ging trotzdem bergauf. Also das mag die Wall Street etwas nervös machen, aber zu guter Letzt ist entscheidend, wie lange das Ganze jetzt anhält. Wir sind aber ein bisschen mehr im Blindflug. Das ist durchaus richtig zu einer sehr kritischen Zeit, denn eigentlich sollten ja an diesem Freitag die September-Arbeitsmarktdaten gemeldet werden. Die sind jetzt gefährdet aufgrund der Shutdowns. Möglicherweise gibt es hier Verschiebungen. Und deshalb sind die Daten des Lohnabwicklers ADP, die heute Morgen gemeldet wurden, umso wichtiger. Diesen Daten wird mehr Beachtung geschenkt. Wir hatten im September in der Privatwirtschaft einen Abbau von 32.000 Jobs. Erwartet wurde ein Ausbau um 50.000 Stellen. ADP also signalisiert einen weiter abkühlenden Arbeitsmarkt. Damit ist zumindest eins besiegelt. Die US-Notenbank dürfte im Oktober und vermutlich auch im Dezember die Leitzinsen weiter senken, weil wir Zeichen sehen, zunehmend Zeichen, dass die Verbraucher anfangen zu lahmen. Das sehen wir übrigens auch, wenn wir mal eine Art frühe Halbbilanz ziehen. Wir haben ja erst Mittwoch für die Woche. Wir hatten gestern den Hauspreisindex unter den Erwartungen. Wir haben heute Medienberichte im Wall Street Journal, dass der Markt für Luxusimmobilien ebenfalls anfängt abzukühlen. Dann gestern das Conference Board Verbrauchervertrauen für den September auf das niedrigste Niveau gesunken seit April, und zunehmend Sorgen auf Seiten der Verbraucher, dass es schwieriger geworden ist, einen Job zu finden. Auffällig war gestern an der Wall Street vor allen Dingen die Kursschwäche im Bereich der Kreditkartengesellschaften und bei Finanzierungsunternehmen. Wir sehen insbesondere bei Autofinanzierungen einige Zeichen, dass die Bonität nachlässt. CarMax hatte die Rückstellungen für Kreditausfälle überraschend stark angehoben vor einigen Tagen. Tricolor und First Brands haben Bankrott angemeldet. Das eine Unternehmen ist im Bereich von Autobauteilen, Scheibenwischer zum Beispiel, dass andere Unternehmen im Bereich der Autofinanzierung. Jetzt wird es umso spannender, wie die großen Finanzierungshäuser, ne, also eine Capital One, American Express, Visa, Mastercard, sehen die auch eine Eintrübung der Bonität in unteren Einkommensschichten. Die Berichtssaison, die jetzt bald anbricht, wird hier also umso wichtiger sein. Capital One übrigens wurde gerade heute von einem Analysten zum Kauf empfohlen, und zwar von Wells Fargo. Hier geht man davon aus, dass das Ergebnis im dritten Quartal die Erwartungen schlagen wird. Vor allen Dingen aber wegen der Übernahme von Discover und den dadurch möglichen Einsparungsmöglichkeiten. So, also insgesamt ein paar Zeichen, dass der Konsum abkühlt. Heute werden auch die Autoabsatzzahlen gemeldet für den September. Da wird man auch drauf achten. Der September könnte vor allen Dingen im Bereich der E-Autos eine stärkere Nachfrage sehen, weil heute quasi der erste Tag ist ohne die Steuergutschriften beim Kauf von E-Autos. Und ich bleibe mal beim Thema, ich wollte eigentlich mit Nike weitermachen, aber bleiben wir bei den E-Autos. Ford hatte gestern gewarnt, dass der Marktanteil an E-Autos in den Vereinigten Staaten im nächsten Jahr auf nur noch magere 5% einbrechen wird, wegen der ausbleibenden Steuergutschriften. Das wäre natürlich für die gesamte Branche, für Rivian, für Lucid, auch für Tesla keine erfreuliche Entwicklung. Tesla soll jetzt am Donnerstag die Auslieferungszahlen für das dritte Quartal melden. Die Aktie ist extrem gut gelaufen die letzten Tage. Man geht davon aus, dass 440.000 Autos ausgeliefert wurden. Übrigens immer noch ein Minus von 5% im Vorjahresvergleich, das nur am Rande bemerkt. Wenn man Wachstum ausweisen will, müssen die Auslieferungen mindestens 460.000 Fahrzeuge erreichen. Tesla wird also diese Woche noch spannend, zumal wir jetzt die Bestätigungen haben, dass die Leasingraten schon angehoben werden nach dem Wegfall der Steuergutschriften. CNBC berichtet, für ein Model Y steigt jetzt die Leasingrate, die bisher bei $479 bis $529 lag, auf $529 bis $599. Das Model 3 $349 bis $699. Auf jetzt $429 bis $750. Guys, das ist prozentual mal eine ordentliche Anhebung. Kein Wunder, dass hier viele damit rechnen, dass die Nachfrage in dem Segment zunächst einmal abkühlen wird. Tesla also könnte mit im Fokus stehen im weiteren Wochenverlauf. So, jetzt komme ich, bevor ich zu den ganzen anderen Einzelwerten komme, zurück zu den Ergebnissen. Nike hat gestern Abend Zahlen gemeldet, die ganz gut waren. Der Ertrag solide über den Schätzungen, die Margen, die sind zwar gesunken, aber nicht ganz so stark wie befürchtet. Der Umsatz war auch besser als erwartet, ne? 11,7 Milliarden, immerhin 700 Millionen über den Schätzungen. Und alle Regionen haben besser performt, als man dachte. Vor allem der Heimatmarkt Nordamerika. Hier sind die Umsätze auf konstanter Währungsbasis um 4% gestiegen. Man erwartete ein Minus von 5%. In China sehen wir zwar immer noch ein Minus von 10%, aber es wurde ein Rückgang von 14% erwartet. Auch das also besser als befürchtet. So, im Earnings Call mahnt das Management, dass diese Erholung nicht linear laufen wird. Und man mahnt, dass die Zollkosten annualisiert höher sein werden, als man noch vor gut 3 Monaten dachte. $1,5 Milliarden annualisiert und damit eine halbe Milliarde Dollar mehr als Nike bisher dachte. Das bedeutet vor allen Dingen auch für das Fiskaljahr 26, das jetzt ja läuft, wir sind jetzt im zweiten Quartal, dass der Margendruck höher sein wird, als man ursprünglich erwartet hatte. Das Umsatzminus in dem jetzt laufenden Quartal wird allerdings ein bisschen geringer ausfallen, als man dachte. Die Aktie ist trotzdem auf der Gewinnerseite. Das hängt unter anderem mit Analysten zusammen. JP Morgan hebt das Kursziel auf $100 an. Bleibt bei Kaufen. Man betont in allen wichtigen Segmenten besser als befürchtet. Piper Sandler, auch Kaufempfehlung. Das Kursziel steigt auf $84 aus gleichen Gründen. Es gibt nur einen Skeptiker, nämlich Stifel. Hier wird das Kursziel auf 68 angehoben, aber eben nur 68. Man bleibt behalten und betont, look, das Management sagt, die Erholung wird nur linear sein. Also Vorsicht sei hier weiterhin angebracht. Bei Conagra, dem Nahrungsmittelgiganten, haben wir auch eigentlich gute Nachrichten. Im letzten Quartal wurden die Ertragsschätzungen geschlagen, vor allen Dingen dank höherer Margen und Einsparungen. Die Umsätze sind immer noch gesunken, aber nicht so stark wie befürchtet. Es gibt einen Haken, eins vorab, die Aktie ist im Plus, trotzdem gibt es einen Haken, nämlich Die Zahlen für das erste Quartal, die jetzt gemeldet wurden, waren besser als erwartet. Eigentlich müssten damit die Ziele für das Gesamtjahr angehoben werden. Ne? Wenn das erste Quartal besser war, ne, und die bisherigen Ziele passen, müssten die Schätzungen steigen. Das tun sie aber nicht. Conagra bestätigt lediglich die Aussichten für das Gesamtjahr. Das ist eigentlich enttäuschend und trotzdem ist die Aktie auf der Gewinnerseite. So, jetzt kommen wir nochmal zu Mergers and Acquisitions. Deals ziehen bei uns an der Wall Street merklich an. Heute Morgen wird berichtet in der Financial Times, dass BlackRock's Global Infrastructure Partners für 38 Milliarden Dollar überlegt, AES zu übernehmen. AES Corporation, großes Unternehmen im Bereich der Stromversorgung. Es wäre der größte Infrastruktur in der Geschichte der Vereinigten Staaten, wenn sich das bewahrheitet. Wir hatten diese Woche ja auch den Deal mit Electronic Arts, auch ein großer Deal, 55 Milliarden Dollar. Und wir haben die Spekulation, dass Occidental Petroleum den Chemiebereich für 10 Milliarden Dollar verkaufen wird. Hier gibt es heute Morgen Berichte im Wall Street Journal, dass Berkshire Hathaway als Käufer in Frage kommt für die Chemiesparte von Occidental. Wenn ich mich nicht irre, ist Berkshire Hathaway auch in Occidental investiert. Das wäre die größte Investition von Berkshire Hathaway in 3 Jahren. Ne, aber trotzdem 10 Milliarden bei fast 345 Milliarden in der Kasse. Cash ist das, hält sich das letztendlich gesehen noch in Grenzen. Aber wie gesagt, wir sehen mehr Investment Banking Deals. Müsste eigentlich Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank America, JP Morgan in die Karten spielen. Die werden die Berichtssaison in Kürze einleiten und da wird man dann auch drauf achten. So, zum Schluss noch ein Wort zu den Pharmawerten. Besser als befürchtet ist das Motto der Stunde. Pfizer hat also einen Deal mit Washington. Man kommt Washington entgegen bei den medizinischen Preisen im Medicaid-Bereich. Ne, und man wird auch mehr investieren in Werke in den USA. So, und damit ist das Fazit der Wall Street viel besser als befürchtet. Die Tatsache, dass diese 100% Zölle auf Pharmaimporte nur für diejenigen gelten, die keine Werke bauen oder planen, ne, das gibt schon mal extrem viele Schlupflöcher. Und dann ist der Deal von Pfizer eigentlich nicht so schlecht, wie man befürchtet hatte. Man hatte Schlimmeres befürchtet. Und man munkelt, dass Eli Lilly jetzt auch mit Washington verhandelt. Die Pharmawerte, sehr unbeliebt in diesem Jahr, könnten also profitieren, einhergehen letztendlich gesehen auch mit den Biotech-Werten, die im Übrigen in Zinssenkungsphasen gerade die Biotech-Werte normalerweise ganz gut performen. So, was sagen die Analysten heute an der Wall Street? Wir haben Capital One, Wells Fargo zum Kauf empfohlen, gerade schon angesprochen. Coinbase bei BTIG zum Kauf empfohlen, Kursziel 410 Dollar. Delta Airlines wird bei Jefferies zum Kauf empfohlen, aufgestuft mit einem Kursziel von 70 Dollar. Die Prognosen für das dritte Quartal werden auch nach oben revidiert. Und CrowdStrike bei Wells Fargo eine Kaufempfehlung. Hier steigt das Kursziel jetzt auf 600 Dollar. Bei Jefferies noch Carvana. Auch eine Aufstufung auf Kauf mit einem Kursziel von 475 Dollar. Das ist eine mutige Kaufempfehlung, wenn man bedenkt, die sind im Autosektor, da gibt es ja zurzeit viele Sorgen. Mal schauen, wenn Carvana sich hier positiv abheben sollte und der Analyst hat recht, weil da müsste eigentlich die Reaktion der Aktie umso bullischer sein. Also in dem Sinne, euch einen guten Handelstag, bis morgen und ciao.